Es war eines der ersten Todesopfer rassistischer Gewalt seit der Wiedervereinigung. Der Angolaner Amadeo Antonio Kiowa wurde heute vor 25 Jahren von einer Meute aus Neonazis und rechten Schlägern brutal zusammengeschlagen und getreten. Nach 11 Tagen im Koma starb er. Die Tat sorgte bundesweit für Aufsehen, wegen der Brutalität der Täter, dem Schweigen der Eberswalder und nicht zuletzt wegen der Untätigkeit der Polizei, die am Tatort war, aber nicht in das Geschehen eingriff, also zuschaute. Was folgte in den nächsten Jahren, waren viele weitere rassistische Morde und Brandstiftungen. Daran erinnern wir an dieser Stelle in loser Folge und heute zum ersten Mal. Als alle schwiegen, Eberswalde, 25 Jahre nach dem Mord an Amadeo Antonio, ein Länderreport von Thilo Schmidt.
Nicht bloß diese Tat, sondern ja auch dieses total rassistische Straßenklima, wo Leute verfolgt wurden, das war für viele überhaupt nicht auszuhalten. Und das wurde von einer großen Zahl der Bevölkerung schweigend hingenommen.
Amadeo war keine aggressive Person, der ist eine ruhige Person. Ich weiß auch nicht, also bis heute, ich kann nicht glauben, ich kann nicht das also verstehen, warum jemand hat gar nichts getan. Ich kenne ihn auch, wenn er im Wohnheim war, hat manchmal auch so zusammen, wenn wir gefeiert haben oder so. Der hat keine Probleme mit gar keinem Mensch gemacht, aber der ist weg. Das war ein Tag von einer Gruppe aus Mosambik, auch hier als Vertragsarbeiter war. Dann die haben wir eine Feier organisiert zum Abschieden mit der natürlich auch Kollegen, Deutsche und Ausländer, auch so wie wir, Angolaner. Und da haben wir gefeiert.
Die feuchte Kälte kriecht unter den Mantel. Es mag ein solch unwirtlicher Herbsttag gewesen sein, vor 25 Jahren. Kaum Menschen auf der Straße. Auf jeden Fall war es dunkel an dieser Ausfallstraße zwischen dem Eberswalder Zentrum und dem Stadtteil Fino, als die Mosambikaner im Hüttengasthof ihren Abschied aus Deutschland feiern. Auch einige Angolaner sind gekommen.
Das war die einzige Gaststätte tatsächlich, wo die Vertragsarbeiter vor der Wende und danach eben auch, nicht nur die angolanischen, sondern auch die Leute aus Mosambik, aus Kuba und so, überhaupt Zutritt hatten. Ansonsten hatten die überhaupt gar keine Möglichkeit, sich dort in der Region oder in Eberswalde, also quasi öffentlich zu treffen in Räumen, die nicht ihr Wohnheim waren, quasi, ja.
Eine Gruppe aus Neonazis und rechten Schlägern macht sich auf den Weg zum Hüttengasthof unter den Augen der Polizei.
Dass da was geschehen wird, das war schon tagelang vorher war das klar, weil sich Neonazis aus der Region verabredet hatten und schon öffentlich verkündet hatten, dass sie einen Angriff auf diesen Hüttengasthof beziehungsweise auf die Gäste dort planen. Das war alles klar. Die wurden den ganzen Tag schon bei der Anreise beobachtet von der Polizei. Und der Wirt vom Hüttengasthof hat in der Nacht dann auch quasi eine Mitteilung von der Polizei gekriegt, so jedenfalls seine Aussage damals vor Gericht, dass die Neonazis jetzt sich auf den Weg machen Richtung Hüttengasthof.
Es gab an diesem Tag schon am Nachmittag im Stadtgebiet Sachbeschädigungen durch diese Gruppe. Den Sachbeschädigungen ist nicht nachgegangen worden. Die Polizei hat beobachtet. So muss man es heute nennen. Sie ist nicht eingeschritten zu einem Zeitpunkt, wo ohnehin schon hätte eingeschritten werden müssen, weil es einfach Straftaten schon waren.
Auf ihrem Weg durch die Stadt in Richtung Hüttengasthof bleibt die randalierende Meute unbehelligt. Die Polizei treibt sie nicht auseinander. Stattdessen empfiehlt sie dem Hüttengastwirt, die Gäste hinauszubitten und seinen Laden zu schließen.
Das war der nächste Fehler. Sie wären im Hüttengasthof viel sicherer gewesen als außerhalb. Nämlich als sie dann auf dem Weg nach Hause waren, dann ging die Jagd auf die Gruppe der Afrikaner los.
Amadeo Antonio verlässt den Hüttengasthof zusammen mit 4 Begleitern. Dann treffen sie auf die 60 Rechten. Die prügeln mit Baseballschlägern und Zaunlatten auf sie ein. 2 Mosambikaner und 2 weiße Frauen werden verletzt, können aber fliehen. Amadeo Antonio rennt um sein Leben in Richtung der benachbarten chemischen Fabrik. Sein Landsmann und Weggefährte Auguste Jean Munjunga.
Die Skinheads haben blockiert die ganze Straße und danach kam dann diese Sache, dass die Amadeo Antonio also verprügelt haben.
Die Neonazis kreisen ihn ein, treten auf ihn ein, bis er zu Boden geht, springen ihn mit beiden Stiefeln auf den Kopf. Immer wieder. Amadeo Antonio fällt in ein Koma, aus dem er nicht mehr aufwachen wird.
Und am 6. Dezember unser Kollege, also ist gestorben.
Alles ist vorbei.
Als alle schwiegen in Eberswalde.
Es waren ja 3 Zivilpolizisten vor Ort.
Die spätere Eberswalder Polizeipräsidentin Uta Leixenring.
In dieser Pförtnerloge der chemischen Fabrik, die aber wiederum, und da kommen wir auch wieder zu anderen Unzulänglichkeiten, keinen direkten Funkkontakt in diese Einsatzleitstelle im Kreisamt hatten. Sie konnten auch nur telefonieren von der Pförtnerloge aus, aber sie hatten immerhin Waffen. Und wenn sie sich hinausbegeben hätten, als die Gruppe der Afrikaner darauf zukam, die ja auch Schutz gesucht haben, ist ja ganz klar, sie hätten natürlich auch polizeilich handeln können, indem sie, wie das so ist, sie müssen ja erstmal mehrfach auffordern, bevor eine Schusswaffe gebraucht wird, aber in die Luft schießen und versuchen, das aufzulösen. Das hätten sie gekonnt. Und das war das eigentlich Unfassbare in der Situation und auch danach.
Sabine Seib, damals Antirassistische Initiative Berlin.
Als das dann so überaus deutlich wurde, dass da jemand aus rassistischer Motivation quasi erschlagen wurde, andere verletzt wurden, die Täter unter Beobachtung waren und die Ermittlungsbehörden nicht eingegriffen haben währenddessen, obwohl sie vor Ort waren. Sie waren in der Situation vor Ort und haben wenige Meter weiter in ihren Einsatzfahrzeugen gesessen.
Uta Leixenring wird nur wenige Monate später Polizeipräsidentin von Eberswalde werden und der Frage nachgehen, warum weder die 20 voll ausgerüsteten Polizisten noch die 3 Zivilpolizisten in das Geschehen eingriffen.
Das war mir nicht nur ein Bedürfnis, es war eine Notwendigkeit, auch für den inneren Zustand der Polizei. Und ich habe mich mit allen Unterlagen, die mir zur Verfügung standen, aus diesem Einsatz intensiv befasst. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, relativ schnell, dass der Totschlag verhindert hätte werden können. Es hätte verhindert werden können an diesem Tag das Jagen der ehemaligen afrikanischen Vertragsarbeiter.
Die ehemalige Bürgerrechtlerin ist entschlossen, das Versagen der Polizei aufzuklären.
Und ich habe relativ schnell mitbekommen, dass die Ermittlungen sehr, sehr schleppend angelaufen sind. Einerseits und andererseits habe ich eine Stadtgesellschaft erlebt, die überhaupt nicht gern darüber geredet hat, was in Eberswalde passiert ist. Ich muss das jetzt mal so ganz pauschal sagen. Natürlich gab es einige Leute, mit denen konnte ich darüber reden. Und wir haben auch überlegt, was hier in der Stadt auch zu tun sei, zivilgesellschaftlich damals schon. Aber insgesamt habe ich eine Stadt vorgefunden, auch einige Kommunalpolitiker, die überhaupt nicht gern darüber geredet haben und das mündete sehr häufig so in dem Satz, das ist zwar alles ganz schlimm, aber woanders ist es vielleicht noch schlimmer oder genauso schlimm. Und das konnte man schon auch daran sehen, dass es von der lokalen Presse direkt nach dem Angriff einfach nur eine kleine Pressemeldung und sonst nichts gab. Müssen Sie sich vorstellen, wie so eine Polizeimeldung halt aussieht, ne? Wenige Zeilen dazu, dass das geschehen ist. Skandalisiert wurde das im Grunde genommen erst Wochen danach durch die überregionale Presse.
Amadeo Antonio Chiova war nicht nur Vertragsarbeiter in der DDR, sondern auch Musiker in Berlin. So erfahren auch Sabine Seib und ihre Mitstreiter von der Antirassistischen Initiative Berlin von dem Vorfall, der von der überregionalen Öffentlichkeit zunächst unbemerkt bleibt. In Eberswalde werden die Aktivisten aus Berlin misstrauisch beäugt.
Eine Stimmung, die uns quasi als Fremde in Anführungszeichen deutlich machte, dass wir nicht willkommen sind und dass Eberswalde auch nicht schlimmer ist als andere Städte und andere Regionen. Darum ging es uns aber gar nicht, Eberswalde hervorzuheben.
Amadeo Antonio Chiova, Vertragsarbeiter im Schlacht- und Verarbeitungskombinat Eberswalde, ist einer der wenigen Vertragsarbeiter, die nach dem Zusammenbruch der DDR in Eberswalde bleiben. Als er stirbt, ist seine deutsche Freundin Gabi Schimanski hochschwanger.
Es ging uns ja darum,
und damals die Lebensgefährtin von dem ermordeten Amadeo Antonio zu unterstützen in ihrem Wunsch, dass die Täter, die Mörder, zur Verantwortung gezogen werden.
Gabi Szymanski hat wenige Wochen nach Amadeos Tod den gemeinsamen Sohn zur Welt gebracht. Sie gibt ihm den Namen des Vaters. Amadeo Antonio Junior, sagt man, sieht aus wie seinem Vater aus dem Gesicht geschnitten. Der Hass geht weiter.
Na, sie hat ihn so gespürt, dass sie in den öffentlichen Verkehrsmitteln beschimpft wurde, aufgrund der Tatsache, dass der Amadeo Antonio ihr Lebensgefährte war. Der Kinderwagen wurde angezündet im Hausflur. Und es gab dann einen Punkt, wo sie gesagt hat, sie hält es nicht mehr aus. Und sie hält auch diese Gefahr nicht mehr aus. Und dann quasi nach Berlin gekommen ist.
Die offen rechtsextreme Szene in Eberswalde beherrscht die Straße. Eberswalde schweigt, schaut weg. Die ehemaligen Vertragsarbeiter spüren, dass die deutschen Kollegen, mit denen sie früher Tag für Tag gearbeitet haben, sie plötzlich hassen. Uta Leixenring.
Es gab eine Vernetzungsstruktur, auf jeden Fall. Und es gab Verabredungen zu gewalttätigen Übergriffen, zu Brandstiftungen. Es gab Verabredungen, Hitlers Geburtstag zu begehen. Damit haben wir uns in Eberswalde natürlich richtig auseinandersetzen müssen. Auch wieder einerseits als Polizei, andererseits aber auch als Gesellschaft. Die Stadtbevölkerung hat sich auch nicht engagiert, wenn die Rechten Aufmarsch angemeldet haben. Der fand dann statt. Habe ich mich gefragt, wo sind hier die Bürger, die deutlich machen, das wollen wir hier nicht, dass Rechtsextreme durch die Stadt marschieren.
Die im Kampf für Demokratie und Zivilcourage engagierte Polizeipräsidentin sucht sich Verbündete in der Stadt.
Also zum Beispiel von einem Kommunalverantwortlichen habe ich da mal gehört, der soll die Polizei ordentlich draufhauen und dann erledigt sich das Thema von selber. Und mir war da schon lange klar, dass sich das Thema gar nicht von selber erledigt, sondern dass es in einer Demokratie ganz wichtig ist, dass sich die Bevölkerung selber, oder was wir immer so als Zivilgesellschaft bezeichnen, ne, dass sie auch deutlich zeigen, dass sie das nicht mitmachen und dass sie das nicht wollen und dass sie auch dagegen aufstehen.
Im Juli 1992 wird das Verfahren gegen 6 der Täter eröffnet. Unter schlechten Voraussetzungen. Schlampige Spurensicherung am Tatort. Viele Zeugen sind gar nicht mehr im Lande.
Aber bei Mosambikaner war noch schlimmer, dass die auch nach Hause geschickt haben, also mit so Verletzungen, sogar das, wo man könnte so sagen, naja gut, der Mann ist so schwer verletzt, der soll man hier behandeln und danach hat er nach Mosambik geschickt. Aber nein, das hat er nicht gegeben. Die sind auch mit der Wunde nach Mosambik geflogen.
Abgeschoben worden.
Ja, genau. So, und das ist jetzt mal die Sache, wo man also hört, und heutzutage denkt, das war nicht einfach. Das war total krass.
Und dazu zählten eben auch Männer, die auch Ansprüche in diesem Verfahren hätten geltend machen können, Schmerzensgeldansprüche, die wichtige Zeugen gewesen wären. Und die waren eben teilweise schon gar nicht mehr in Deutschland. Die wurden vor dem Prozess abgeschoben.
Die antirassistische Initiative Berlin sorgt dafür, dass eine Nebenklage beantragt wird. Ronald Reimann, ein junger Berufsanfänger aus den Reihen der Initiative, vertritt Gabi Szymanski, die Freundin Amadeo Antonios. Sabine Seib ist sich sicher, ohne Reimann hätte es den Prozess in dieser Form nicht gegeben. Die Internationale Juristenkommission in Genf, die sonst Verfahren in Diktaturen und Krisengebieten auf Vereinbarkeit mit internationalem Recht prüft, schickt einen Prozessbeobachter nach Eberswalde. An Prozesstagen werden Zeugen und Prozessbeobachter von Neonazis durch die Stadt gejagt. Der Richter spricht in der Verhandlung mehrfach von Negern.
Und danach befragt, warum er das tut, hat er dann gesagt, weil er in der Sprache der Zeugen und der Angeklagten mit ihnen reden möchte. Und dementsprechend war die Stimmung dort vor Gericht. Die Angeklagten haben gegenüber der Nebenklägerin, also gegenüber Gabi Szymanski damals, gefeixt, gelacht, Zeichen gemacht, in der Mimik zum Ausdruck gebracht, dass sie für sie das Letzte ist. So. Es war eine permanent bedrohliche Situation.
Die Täter werden verurteilt. Nicht wegen Mordes, nicht einmal wegen Totschlags, sondern wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Zu Jugendstrafen zwischen 2 und 4 Jahren oder zu Bewährungsstrafen. Die damalige Ausländerbeauftragte des Landes Brandenburg mahnt, ein solches Urteil könne geradezu als Ermutigung für ausländerfeindliche Übergriffe gewertet werden. Die Verfahren gegen die beteiligten oder besser unbeteiligten Polizisten werden allesamt eingestellt. John Munjunga und die anderen Afrikaner, die geblieben sind in Eberswalde, erleben in den Folgejahren permanent Bedrohungen, Gewalt und Hass.
Kinder mit 7, 8, 10 Jahren und so, die haben so, das war so wie ein Song, so von die, plus wenn die sehen einen Schwarz oder einen Ausländer, ja, Ausländer raus und so. Und die Erwachsenen haben gleich solche, egal welche Gegenstände in der Hand gehabt haben, um uns, sagen wir mal so, Angst zu machen oder haben uns auch verprügelt. Das gab es schon, das gab es schon. Mit den Hunden zum Beispiel, dass jemand sagt, na, ne, fass ihm, und Hund hat hier meinen Kollegen gebissen, und es gab so viele, viele, viele Sachen passiert.
Naja, es ist einerseits so ein Bewusstseinsprozess, dass es immer bei Rassismus auch um Platzanweisung geht.
Dieter Gadischke, Kreisjugendwart der evangelischen Jugend im Landkreis Barnim.
Also du, Amadeo, Antonio, hast hier keinen Platz, wir schlagen dich tot. Das war die blutigste Konsequenz, die daraus gezogen wurde. Und eigentlich indirekt natürlich die Botschaft an alle anderen ist, bleibt nicht hier, verschwindet. Also eine deutliche Platzanweisung. Und das ist einerseits also auch eine Frage im Bewusstsein, in der Diskussion, dass es tatsächlich um Plätze, um Platz halten geht und auch deutlich zu sagen, wir werden hier nicht verschwinden.
Früher haben wir so gesagt, wenn wir alle Angst zeigen und weggehen und die Hammer, die Skinners oder die Nazi haben geschafft, was die wollen. Und wenn die wollen, dann können sie uns denn alle töten. Und die gesamte Welt muss auch sehen, wir sind hier in Deutschland gekommen und wir sind auch hier in Deutschland gestorben. Ohne Grund, natürlich der Grund, weil ich Schwarze bin.
Die schwarze Community in Eberswalde organisiert sich bereits 1994. Sie gründet den afrikanischen Kulturverein Palanka. John Munjunga ist ihr Vorsitzender.
Und von unser Platz, wir zeigen unsere Kultur. Also wir trommeln bis heute, also mit den Kindern und den Jugendlichen zusammensetzen, die wirklich uns akzeptiert haben. Haben wir mit den Kindern getanzt und kochen. Und dann kam es dann langsam auch, dass wir an die Schule gehen, können wir dann auch mit der Kita arbeiten und auch in vielen Veranstaltungen also teilgenommen haben. Und dann kam langsam diese Akzeptanz, weil unsere Musik, die hat auch die Leute gefallen. Und haben auch die Leute getanzt.
Und das ist unheimlich wichtig, was Palanka eben da leistet über die Jahre. Es wurde ja auch im Jahr 2000 Palanka nochmal abgebrannt. Also die sind ja auch nochmal eine klare Nazi-Botschaft gewesen, verschwindet hier nochmal. Und sie haben wieder aufgebaut und sich neu eingerichtet, neu konstituiert. Und ich finde unheimlich mutig von den Schwarzen, die da vor Ort bleiben, zu sagen, ja, wir sind hier, ihr werdet mit uns leben müssen.
Dieter Gadischke gründet Ende 2006 mit Gleichgesinnten die Barnimer Kampagne Light Me Amadeo. Junge und ältere Bürger engagieren sich hier gemeinsam gegen Rassismus ganz praktisch vor Ort. Sie gehen in Schulen, organisieren das Gedenken an Amadeo Antonio. Vor einigen Jahren fordern sie, gemeinsam mit der schwarzen Community, das Teilstück der Eberswalder Straße, an dem Amadeo Antonio ermordet wurde, nach ihm zu benennen.
Und als dieser Vorschlag auf den Tisch kam, erst hieß es, ja, das ist eine gute Idee, es wird wohl fast ein Selbstläufer werden. Und nur durch gewisse Erfahrung über lange Jahre haben wir gesagt, naja, mal erst mal warten, was daraus wird. Und auch die schwarze Community, die haben immer gesagt, na, wollen wir mal wirklich warten. am Ende kommt immer was anderes raus. Und tatsächlich, dann schlug man wieder einen anderen Platz vor, also eine andere Straße, eine Nebenstraße danach zu benennen, bis hin zu ganz witzigen Fragen, also einen Parkplatz danach zu benennen oder so. Also es gab alle möglichen ablenkenden Vorschläge.
Die Eberswalder wollen die Amadeo-Antonio-Straße nicht. 3000 Unterschriften werden gegen eine Umbenennung gesammelt.
Und die Straße ist es ja letztlich auch wirklich nicht geworden. Aber trotzdem sind wir nicht unglücklich ganz damit, dass immerhin eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen von der Stadt beschlossen wurden und damit natürlich ein deutliches Signal gesetzt hat, aber auf der anderen Seite auch das Signal gesetzt wurde, liebe Freunde vom Afrikanischen Kulturverein, liebe Schwarze, dieser Platz, diese Straße kann nicht umbenannt werden.
Die Stadt Eberswalde bewegt sich trotzdem. Ein alter, aufwendig sanierter Backsteinbau trägt jetzt den Namen Amadeo Antonio aus. Es beherbergt das städtische Bürgerbildungszentrum. Zu dessen Eröffnung vor einem Jahr sagte der Bürgermeister, der Mord an Amadeo Antonio habe nicht nur Eberswalde verändert, sondern auch die Menschen. Wir alle wollten ein anderes Eberswalde und wir haben es geschafft. Die Stadt ist heute weltoffen und tolerant. So der Bürgermeister.
Ich finde, dass die Bezeichnung oder die Namensgebung nach ihm einfach zu diesem Haus mit seinen Inhalten sehr gut passt.
Kulturamtsleiter Stefan Neubacher.
Hier im Haus sind ja eine Kindertagesstätte, die Bibliothek und einige andere Träger im Bereich Bildung und Erziehung untergebracht. Und ja, das ist einfach der entscheidende Schlüssel für antirassistische Arbeit, irgendwie an den Menschen und auch vor allem ja an Kindern und Jugendlichen anzuknüpfen und denen vernünftige Inhalte nahezubringen.
In der großzügigen Bibliothek findet an diesem Tag eine musikalische Lesung mit dem ostdeutschen Musiker André Herzberg statt.
Ungeheuer, Gedanken ohne Schranken. Willst du wissen, wie es ist?
Eine Veranstaltung, die wir im Rahmen der Reihe Tohu Wabohu, Anstiftung zu Vielfalt und Verstehen, durchführen. Und heute Abend ist noch eine besondere Situation, weil diese Veranstaltung eine Benefizveranstaltung für AMCHA Deutschland ist, eine Selbsthilfeorganisation, die in Israel Holocaust-Überlebende hilft.
In wenigen Tagen wird hier zum ersten Mal der Amadeo-Antonio-Preis verliehen. Mit ihm würdigen die Stadt Eberswalde und die Amadeo-Antonio-Stiftung Künstler, deren Werke sich mit Rassismus, Menschenrechten und Migration auseinandersetzen. Gabi Schimanski, die ehemalige Lebensgefährtin von Amadeo Antonio, zieht zeitweilig mit ihrem Sohn zurück nach Eberswalde, entscheidet sich aber später endgültig für Berlin. Sie hangelt sich von Job zu Job, hat finanzielle und psychische Probleme, bekommt keinen Fuß mehr auf den Boden. Vor wenigen Wochen ist sie gestorben. Woran, weiß niemand so genau. Sie ist am Leben gestorben, sagt eine Weggefährtin. Und Eberswalde? Das rassistische Straßenklima von einst gibt es nicht mehr. Die Afrikaner, die sich in den 90er Jahren nur tagsüber und nur in Gruppen auf die Straße wagten, fühlen sich etwas sicherer. Viele Eberswalder sind bemüht, einige engagiert.
Der unsichtbare Rassismus, der also nur wahrgenommen wird von Schwarzen selber, der ist deutlich untergründig vorhanden, auch nicht mehr in der Vielzahl wie damals. Und in Eberswalde berichten auch Schwarze, junge Schwarze, Deutsche, die sagen, seit der Flüchtlingszunahme im letzten Jahr hat sich auch das alltägliche Klima schon wieder verschlechtert, dass auch Sprüche öfter kommen, geht nach Hause, was wollt ihr hier und so. Also auch das passiert schon wieder.
Heute vor 25 Jahren traten rechte Schläger Amadeo Antonio ins Koma. 11 Tage später, am 6. Dezember 1990, starb er. An seinem 25. Todestag laden engagierte Bürger, Freunde und Weggefährten zu einem Gedenken an der Gedenktafel in der Eberswalder Straße. Wir sind hier, Bruder Amadeo, ist die Einladung überschrieben.
Als alle schwiegen, Thilo Schmidt erinnerte an den rassistischen Mord an Amadeo Antonio Chiova in Eberswalde heute vor 25 Jahren. Die Musik in diesem Beitrag stammte von der früheren Punkband Die Tiere aus Schwedt an der Oder, 40 Kilometer entfernt von Eberswalde. Den Titel Germany schrieben die Musiker, weil nach der Wende der Jugendclub, wo die Schwedter Punks sich trafen, regelmäßig von Neonazis überfallen wurde. Und, so berichtet ein Bandmitglied, die verständigte Polizei regelmäßig nicht kam. Alltag in den frühen 90er Jahren, nicht nur in Schwedt, nicht nur in Eberswalde.